Diskurs bis hin zu dessen Grenzen, aber kommen nicht über ihn hinaus. Und jede Sehnsucht, die darüber hinausgehen will, ist romantisch und verlangt ein anderes Bekenntnis, ist aber damit zugleich immer der Ende des Diskurses. Das heißt, wir können uns verständigen in einem unendlichen Prozess der Verständigung, aber wir haben kein Kriterium zu sagen, jetzt ist er zu Ende. Andererseits sind wir empirisch mit dem Phänomen konfrontiert, dass er zu Ende ist. Und dieses Zu-Ende-Gehen wird häufig interpretiert als der Einbruch der Endlichkeit in die Unendlichkeit des Diskurses. Sozusagen der Geist ist unendlich, aber das Fleisch ist halt endlich. Das sind tiefe Auffassungen, die in unserer Vor- und Frühgeschichte verankert wurden und an denen wir bis heute tragen. Und alle Metaphern oder Begriffe, die ich verwende, bisher verwendet habe und auch ganz viele, ohne dass vielleicht die Sprecher heute, gestern und heute immer darauf geachtet haben, verweisen auf etwas, was mir dann als Idee, als Projektidee kam, nämlich das sind fast alles materiale Begriffe, die sich dann am Ende, wenn es um Kommunikation und um uns geht, auf unseren Körper beziehen. Wir sind taub, bestimmte Bedeutungen zu vernehmen, hieß es heute Morgen. Es gibt Dinge von Gewicht und so weiter. Also häufig werden korporale Begriffe eingeführt, um abstrakte Prozesse zu bestimmen und zu vor allem zu veranschaulichen. Und geht man ein bisschen weiter, kommt man natürlich sehr schnell dazu, dass der Körper selbst eines der wichtigsten Elemente unseres Daseins ist, aber zugleich in den Disziplinen, in den Wissenschaften, außer sie sind speziell damit befasst, wie die Physik, die Chemie oder die Medizin, in Teilen auch die Biologie und so weiter, dass dieses Moment kaum eine Rolle spielt. Wir kennen aus der Phänomenologie natürlich die Geschichte des Leibes, auch die entsprechenden Deutungen, die sich haben. Wir kennen aus der Bibel natürlich die verschiedenen Begriffe für den Körper, für das Fleisch. Wir kennen den Begriff der Transsubstantiation aus der Bibel. Sehet, dies ist mein Leib, nehmet hin und esst. Und sehet, dies ist mein Blut, der Wein, der dann zu Blut wird. Also diese Geheimnisse, die sich eigentlich mit der Korporalität wieder verbinden. Und das kann man ausdehnen auf viele andere Körperphänomene, wie etwa die jungfräuliche Geburt, die uns auch nicht so recht einleuchten will, weshalb sie als Dogma eben im 19. Jahrhundert ausdrücklich bestätigt werden musste, weil alle vernünftigen Menschen, die verstandesbegabt waren, natürlich gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein. Da brauchte schon eine Autorität als Papstes, um zu sagen, es ist aber doch wahr. Ne? Ihr müsst es nur glauben. Oder eben die leibliche Wiederauferstehung, die sich ja nicht nur auf Christi Leib bezieht, überhaupt die Tatsache, ob der Gott Mensch geworden ist, symbolisch oder nur oder rein körperlich, der ist der große Streit zwischen Zwingli und Luther und so weiter. Also die Liste ließe sich unendlich lange fortsetzen und ließe sich vielleicht einmünden lassen in die verschiedenen Leibtheorien, die dann metaphysisch abgespeckt in der Nachfolge von Husserl in unserem westlichen Kulturkreis, und das ist eine Dimension, die ich auch natürlich mal ganz gerne anfügen möchte. Wir reden hier immer um universelle Phänomene, haben es aber sehr häufig mit unseren westlichen Kulturphänomenen zu tun und sollten das vielleicht auch mal mit bedenken. Und deshalb habe ich auch extra Beispiele gewählt, wo es um diese Problematik geht am Ende meines Textes. Dass also wir hier in der Phänomenologie dann gleichsam diese ganze Leib-Körper-Problematik zurückbekommen haben. Ich möchte kurz auf den Titel eingehen. Also das ist sozusagen ein allgemeines Setting. Ich habe gedacht, wenn also die Reflexion auf das Verstehen selbst wiederum eine spezifische Form des Verstehens ist und damit keinen Metadiskurs legitimerweise legitimieren kann und konstituieren kann, sondern selbst wiederum nur ein weiterer Diskurs ist, über den man wiederum weiter streiten kann, wird vermutlich das Spiel von Übersetzen und Interpretieren kein Ende finden. Wenn zum Beispiel ein Ehepaar sich streitet und sagt, du willst mich nicht verstehen, was soll man dazu sagen? Ist das eine falsche Interpretation? Ist das eine richtige Deutung? Ist das eine angemessene Übersetzung des Geschehens? Und so weiter und so weiter. Ich habe das Gefühl, wir kommen gleichsam diskursiv aus bestimmten Gründen nicht zum Ende mit dem Diskurs und können deshalb das Übersetzungsproblem nicht definitiv lösen. Es gibt aber Instanzen der Endlichkeit, die es sozusagen per se nicht lösbar, aber sozusagen abtragbar und damit handelbar, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, machen. Und da schien mir der Begriff des Körpers, ich sage es ausdrücklich erst einmal Begriff, des Körpers als eine mögliche Ausweg. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat sich diese Gedanken auch vermutlich sehr kraus und arkan und wirr und lassen sich schwer auf einen Punkt reduzieren. Sie sollen auch nicht reduzierbar sein. Das sind Assoziationen, sondern es fällt ein Schauplatz im Sinne der Non-Pointis durchaus eröffnet. Das Feld ist offen. Wir kommen über das Interpretieren und auch das Deutende Übersetzen. Darüber werden wir auch in diesem Fall nicht hinauskommen. Aber wir haben Chancen zumindest, nicht Instanzen, die uns richten oder helfen können, zu richten. Es gibt eben nicht diesen neutralen Gerichtshof mehr, von dem Kant vielleicht noch glaubte, dass er sein könnte. Wir haben nicht mehr diese Instanz, diesen obersten Gerichtshof, der richtet. Das ist was für die Gläubigen inzwischen geworden. Sondern wir haben einen Referenten, wir haben gleichsam einen Schauplatz, wir können etwas als Instanz insofern auszeichnen, als wir das Maß des Einsatzes markieren und zu ermessen versuchen. Das ist eigentlich meine Grundthese. Der Körper ist im Spiel des Verstehens und des Übersetzens am Ende der Einsatz, der gespielt wird. Das privilegiert ihn. Und das ob natürlich für die Theorie, für die Theoria, für die Schau, für das Nicht-Dynamische, für das Fixieren und für das Feststellen. Und der Ausdruck Theoria bedeutet ja das Unwandelbare, das Nicht-Veränderliche, das Gleichbleibende, das Strukturelle, wie wir es heute nennen würden, auszuzeichnen und als das Theoriefähige und damit als das Salonfähige zu bezeichnen, während wir das Untere, das Wandelbare, die Phänomena, das sich Verändernde eher als das Untere, als das Minderwertige, als das Unzuverlässige und so weiter bezeichnen. Und es wird kaum etwas geben, was so wandelbar, so bildbar und knetbar ist wie der Körper. Und doch ist am Körper immer etwas, was sich dieser Knetbarkeit, dieser Mellität, dieser Viskosität entzieht. Das nenne ich die Widerständigkeit des Korporalen, nicht des Körpers selbst. Der bietet eigentlich wenig Widerstand. Aber die Widerständigkeit des Körpers lässt sich eigentlich definieren über das, was ihm als dem im Äußerlichen gegenübersteht. Und das ist nicht die Welt. Es ist zwar auch die Welt, aber es ist nicht primär die Welt, sodass man sagt, das Ich ist innen und die Welt ist draußen. Das ist ja so der alte Ansatz der Phänomenologie. Und ich würde da Heidegger folgen und sagen, was dem Körper gegenübersteht, ist der Tod. Das ist sozusagen seine einste, wie Heidegger sagt, das ist die Vorlaufen in die einzige Möglichkeit seines Sein-Könnens. Das ist jetzt, kann man, glaube ich, übersetzen, das darf man übersetzen darin, dass er sozusagen, das ist der Körper in Extremis, das ist sozusagen der Körper, wo er aufhört, Körper zu sein und eben als Schauplatz, als Markierungs- und als Einsatz, dort endet er. Machen Sie sich das klar, zum Beispiel nehmen Sie die Märtyrer. Da können Sie sehen, dass der Körper gleichsam der Einsatz ist, der gespielt wird im Kampf um eine bestimmte Wahrheit, um ein Weltbild, um eine Orientierung, um ein Code, um eine kulturelle Ordnung und so weiter. Nehmen Sie die berühmten Selbstmordattentäter, die heutzutage ja wieder im Schwange sind. Der Selbstmordattentäter muss nicht religiös motiviert sein, die ersten Selbstmordattentäter waren, so wie ich höre, gar nicht. Die waren religiös oder politisch motiviert. Also insbesondere in Indonesien und dort, wo sie in der Neuzeit, meine ich jetzt, die politischen Selbstmordattentäter, nicht, die hatten gar nicht so sehr einen islamistischen Hintergrund, sondern explizit politisch minoritären Hintergrund. Das waren Vertreter von Volksgruppen, so ein bisschen wie die Tschetschenen, die einfach eine bestimmte politische Ordnung, eine Autonomie, eine Loslösung von der Zentralregierung und weiß der Kuckuck was alles, eine marxistische Ordnung oder weiß der Deibel was erzielen wollten. Diese Kodierung auf das Religiöse ist erst später gekommen, da ist die amerikanische Politik nicht ganz unschuldig dran. Das liegt aber auch daran, dass der europäische Kontext den Tod vor allen Dingen adelt eben durch den Märtyrer selbst. Und der Märtyrer ist ja der Bekenner auf Deutsch, und das heißt also, er bringt seinen Körper zum Einsatz. Deshalb meine Idee, der Körper ist der Einsatz, um den gespielt wird am Ende. Nun weiß ich natürlich, dass der Körper selbst ein Begriff ist zunächst mal und jeder Begriff ist ja eine Summe höchst heterogener Beschreibungen und Narrative und so weiter und so weiter, sind ja im Grunde nur stillgestellte Flüsse, die zum Begriff führen und dann aber wieder als stillgestellte zum Ausgangspunkt der weiteren, auch der internen Selbstreflexion genommen werden, dass man also von dem Körper nicht selbst als Instanz sprechen kann in einem rechtlichen Sinne. wie es manchmal im 19. Jahrhundert getan hat. Nietzsche zum Beispiel spricht davon, man solle am Leitfaden des Leibes philosophieren. Das ist naiv, das ist metaphysisch. Das perpetuiert eigentlich die alte Metaphysik, die am Ende nicht wird haltbar sein können. Die Kritik an Nietzsches metaphysischen Grundlagen, die auch seine Sprachphilosophie am Ende aushebeln, natürlich als performativ selbstwidersprüchlich erscheinen lassen müssen, liegt ja auf der Hand und ist vielfältig ja durchgeführt worden. Ich brauche das hier nicht zu replizieren. Aber Nietzsche gibt uns sozusagen einen Fingerzeig darauf, was ich meine, nämlich, dass der Körper in der Tat in der abendländischen Metaphysik und Geschichte häufig genug vernachlässigter Einsatz des Diskurses ist. Ganz kurz noch zum Titel: Zukünfte des Körpers. Dadurch, dass unser Institut ja der Zukunft zugewandt ist und neue Horizonte erstrebt, dachte ich, ja, man sollte natürlich nicht nur die Gegenwart des Körpers, sondern auch die Zukunft der Korporalität des Körpers, wie immer man es verschlagworten will, beleuchten. Und dabei ist mir aufgefallen, dass, wenn wir von der Zukunft sprechen, wir von etwas sprechen, was wahrscheinlich selber eine arge Konstruktion ist. Die Zukunft. Irgendwie scheint das alte Linealdenken, zumindest das metaphysische Linealdenken, Punkt A ist die Vergangenheit, hier ist die Gegenwart, als zweiter Punkt, und jetzt ziehen wir die Linie weit nach vorne und sagen, das ist 2020, die Zukunft. Während die Wahrscheinlichkeit, dass die Zukunft nicht linear nach vorne, so wie wir es uns denken, verläuft, auch mathematisch gesehen sehr gering ist. Eigentlich läuft die Zukunft meistens um die Ecke, um im Bild zu bleiben. Das heißt, wo wir hingucken, gucken wir eigentlich genau falsch. Das ist so ein bisschen, wenn wir versuchen, mit dem bloßen Auge den Stand der Gestirne zu bestimmen, wir gucken falsch. Dort sind sie bestimmt nicht, wo wir denken, dass sie sein. Denn das Licht wird gekrümmt, es wird alles abgelenkt, es wird gebrochen. Der Mond steht in Wirklichkeit etwas leicht woanders, als wir denken, dass er steht, wenn wir ihn mit romantischem Herzen anschauen. So ähnlich bei der Brechung im Wasser, wo ja auch plötzlich das Bein versetzt ist, obwohl es in Wirklichkeit immer noch dran ist, aber keiner käme natürlich auf den Gedanken zu sagen, wo ist mein Bein geblieben. Ne? Gut, deshalb habe ich Zukünfte genannt, weil ich eine Streubreite mit einplanen muss, sozusagen in dem, was kommen wird. Weil ich das nicht geradlinig vorhersehen kann, kann ich von der Zukunft sprechen und kann nur sagen, die Zukunft T. Und das bedeutet auch für mich, und so ist mein Paper gegliedert, dass ich, wenn ich mich mit dem Körper beschäftige, in dem mich interessierenden Zusammenhang, ich zwei Bereiche unterscheiden möchte. Das eine sind die vielen, vielen Codes und das andere sind die Oberflächen, Landschaften und Instanzen, die aber in Wahrheit Referenzen sind. Und ich habe versucht, für beides Beispiele zu geben. Das erste, die Codes, sind natürlich das, was man in der Literatur über den Körper findet, in der Soziologie, in der Ethnologie, in der Systemtheorie, bei Wilhelm Flusser und so weiter und so weiter. Bei Michel Foucault, bei Serre, nehmen Sie, wen Sie wollen, man kann es ja alles durchgehen. Sie kommen in etwa auf eine ganz ähnliche Konstruktion, immer, dass Sie sagen, der Körper ist eine Konstruktion kultureller Bestimmungen und so weiter und so weiter. Und der Körper selbst, auch als Leiblichkeit, ist mir nicht unmittelbar gegeben, sondern selbst wenn ich meinen eigenen Leib betrachte, ist es im Grunde eine Projektion, in der die Fremdheit eingeschrieben ist. Also jeder, der zum Beispiel Waldenfels liest über den Leitbegriff, der kann das so nachlesen und ich finde Waldenfels absolut überzeugend in dieser Richtung, würde ihm sofort folgen. Auch Ludwig Wittgenstein sagt natürlich, dass der Begriff des Körpers innersprachlich nur allein zu bestimmen ist und nicht etwa durch Referenz auf eine deiktisch zu bestimmende, zumindest aber objektive Instanz. Im Grunde genommen sind die ersten 10 Punkte, die ich mache, kreisen um dieses Thema. Sie spielen aber noch mit einem zweiten Motiv. Das eine sind die kulturellen Zuschreibungen, durch die sich gleichsam ein sozialkonstruktivistischer Begriff des Körpers ergibt, der aber eine ganz merkwürdige Tendenz hat, den Körper fast immer zum Verschwinden zu bringen. Also Sie sehen dann, dass es gibt den männlichen Körper, den weiblichen Körper, den alten Körper und so weiter und so weiter. Aber meistens wird dann gesagt, das sind kulturelle Zuschreibungen und verändern wir unsere Haltung, verändert sich unser Körper entsprechend. Dann gibt es diese Ideen, die davon ausgehen, dass man ein bestimmtes Körperbild privilegieren sollte gegenüber anderen und lebt das Label der Emanzipation daran. Dass es also einen befreiten Körper gibt. Also Transhumanismus ist ja schon was, dann so etwas verbindet sich mit Ideen der Transkorporalität oder der Natürlichkeit oder der Biologie und so weiter und so weiter. Aber wir wissen, es sind alles Körperbilder, die da verhandelt werden. Und es geht eigentlich nicht so sehr um den Körper selbst. Nehmen wir Stella. Ich finde Stella weder konservativ noch progressiv, nicht emanzipativ oder unterdrückend. Ich finde einfach, das ist eine technische Option, die es heute gibt. Mehr ist es auch nicht. Es ist eine, die sich in eine große symbolische Ordnung einordnet und vor allen Dingen damit spielt, dass wir in unserer Kultur seit dem 18. Jahrhundert, seit dem frühen 19. Jahrhundert eben die Idee des nicht bearbeiteten und sozial markierten Fleisches als Standardidee eigentlich des Körpers formulieren. Wir haben eine ganze Menge anderer Techniken, um den Körper zu wiederum biopolitisch zu organisieren, zu disziplinieren, ab- und herzurichten, zuzurichten und so weiter und so weiter. Aber das ist gleichsam die in unserer Kultur basale Idee, aber das ist auch nur eine historische Figur, wie Michel Foucault sagen würde. Und da hat er, glaube ich, sehr recht. Also zum Beispiel die Idee der Emanzipation an den Körper zu binden, scheint mir völlig verfehlt, und zwar im Ansatz. Es geht dabei nur um die Reflexion eines bestimmten technischen Fortschritts, der möglich geworden ist, der aber selbst an den Grundtatbeständen des Körpers relativ wenig ändert. Man kann ihn zwar manipulieren, man kann ihn aufrüsten, Hörgeräte, Implantate. Wir haben gestern diese schicken Teile gesehen. Ich meine, jeder Ingenieur würde fragen, bei der Blutfließgeschwindigkeit, wie soll ein nanometrisches Objekt überhaupt genug Energie haben, um nicht weggeschwemmt zu werden durch mit jedem Pulsschlag zum Beispiel. All solche Fragen wären natürlich zu klären. Aber es sind auch keine anderen Fragen. Man kann nicht sagen, jetzt hört der Mensch auf, natürlich zu sein, und jetzt sind wir nur noch, was weiß ich, Blade Runner oder wie Schwarzenegger, Terminator oder solche Ideen. Und selbst wenn das wäre, wäre es im Grunde noch kein Drama. Es sei denn, man legt sozusagen einen ganzen Rattenschwanz von Codes und kulturellen Determinanten zugrunde, von ethischen Wertungen, Grundannahmen über das Weltbild, über die Natur, Kultur, Gott und die Welt und so weiter. Wir kommen da nicht raus. Selbst der Begriff der Emanzipation ist ein historisch kritisch zu hinterfragender und von seiner Genese her, wie wir ja wissen, aufzudröselnder, der sich ein bisschen verselbstständigt hat. Im Grunde genommen sind die ersten 10 Punkte nur der Versuch, gleichsam Netze zu spinnen, in die man den Begriff und die Sache des Körpers einspinnen kann. Also der Körper sozusagen zappeln kann, aber auch die Grenzen dieser Netze ein bisschen aufzuzeigen. Ich glaube, der Grundtatbestand, und der mir attraktiv erscheint, ist eigentlich zwei Schneisen zu schlagen. Das eine ist der Metabolismus. Das heißt also, den Körper nicht zu isolieren, obwohl man ihn isolieren kann, wenn man möchte. Also jeder Mediziner wird das tun, er wird den Körper isolieren, Quarantäne stecken, alles abdecken bis auf die Leber, die er operieren will und so weiter. Das kann man alles machen, dieses wissenschaftliche Verhältnis, analytische Verhältnis zum Körper. Aber das Metabolische als ein Grundtatbestand lässt uns in unserer Körperlichkeit immer schon als Ensemble von Code miterscheinen. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein. Das möchte ich nicht abheben von diesem Körper. Also mir geht es nicht darum, einen Körper in Reinkultur herauszupräparieren, sondern ihn seinen Metabolismus erscheinen zu lassen, ihn nicht zu isolieren. Er wird zwar als Objekt behandelt, das kann man machen natürlich, das ist auch nicht weiter schlimm. Ich wünsche, dass zum großen Teil mein Körper als Objekt behandelt wird. Zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe, möchte ich gerne, dass er auf dieses Objekt besonders gut aufpasst und schon behandelt und so weiter. Wenn ich was anderes mache, wenn ich mich scratchen möchte oder so, dann werde ich, das würde ich keinem Arzt erlauben, sondern nur mir selbst, weil er kann einen Grund dafür angeben. Also kurz und gut, es gibt halt viele Momente, wie man den Körper sagen, metabolisch einfassen kann, aber perspektivisch sind diese Netze unendlich. Und der Begriff des Körpers setzt sich auch immer unendlich durch diese Netze fort. Er wird immer mittransportiert. Man kann ihn nicht isolieren. Man kann ihn nur analytisch isolieren, wenn man möchte. Das kann man aber tun. Daran ist aber auch nichts besonders Tolles oder Schlimmes. Man macht es einfach. Das heißt also, wenn ich Punkt 10 zum Beispiel nehme, also Rückkehr des Körpers, ja. Es wurde selten so viel über den Körper geschrieben, nicht nur in der hohen wissenschaftlichen Literatur, sondern auch in der konkomitanten Alltagsliteratur. Gehen Sie mal zum Zahnarzt und gucken sich die Zeitschriften durch. Von kaum etwas anderem als dem Körper ist am Ende die Rede. Gucken Sie fern, von kaum etwas anderem ist die Rede. Er wird gepflegt, behandelt, entsprechend tätowiert und so weiter, manipuliert, ähnliches. Das können wir gerne noch vertiefen. Aber es sind Techniken im Wesentlichen. Aber die Idee, den Körper zu steigern und ihn sozusagen aus bestimmten Zwängen und Bedingungen herauszunehmen und ihn dadurch zu etwas Neuem, Höherem oder sonst was zu machen, die halte ich für äußerst trügerisch und für wenig hilfreich. Es geht auch nicht um die Emanzipation, sondern es geht gleichsam darum, dass Körper in einen metabolischen Zusammenhang gestellt werden mit den vielfältigen Funktionen, die er in der Lage ist zu erfüllen. Aber ein Körper kann nicht alle Funktionen erfüllen, sondern er kann nur endlich viele erfüllen. Zum Beispiel Tod, Vergehen, Reifen und andere metabolische Prozesse werden einfach von ihm nicht zu bewältigen sein, sondern er ist ihnen unterworfen. Er wird ihnen auch weiter unterworfen sein. Also alle Ideen der Unsterblichkeit und so weiter, all diese Visionen gehören zu Recht in den Bereich der Religion und der metaphysischen Welt und nicht etwa in die Welt der Wissenschaften und der Korporalität. Nichts deutet darauf hin, dass es möglich sein sollte. Die Frage, ob es sinnvoll wäre, es anzustreben, steht ohnehin auf einem ganz anderen Blatt. Aber es ist interessant zu untersuchen, die Strategien, mit denen zum Beispiel diese Ideen dann praktisch verfolgt werden, also das Einfrieren, also die chiropraktischen Versuche zu sagen, wir werden in 20.000 Jahren, wir haben den Wecker schon gestellt, wecken wir euch wieder auf und dann guckt ihr mal, wie es aussieht auf dieser Welt und so weiter. Auch die Nanotechnologie, würde ich sagen, sollte man vorsichtig behandeln, zumal es auch nicht nur lustig ist, denn die Hauptanwendungsgebiete liegen meines Wissens, wie ich es gelesen habe, auf militärischem Gebiet. Man verwandelt einfach den nanobewährten Soldaten in eine Kampfmaschine, die enorme Fähigkeiten hat und umgekehrt die Feinde eben die werden halt Invasionen von Nanorobotern mit Krankheitskeimen, Giften und so weiter ausgesetzt, sodass eine ganz andere chemische und biologische Kriegführung plötzlich wieder möglich erscheint. Also all das könnte man im Einzelnen dann diskutieren. Wichtig ist aber, diese Netze trotzdem nicht nur differenziell zu betrachten, sondern durchaus auch nach Verknotungsstellen zu untersuchen. Und da, finde ich, kommen diese ganzen biopolitischen Überlegungen, auch die Lös und andere Dinge, also der Anti-Ödipus und so weiter, all solche Theorien kommen da schon mit ins Spiel, wo man einfach natürlich davon ausgehen kann, ich sage natürlich, jetzt natürlich in Anführungszeichen, dass es zu jedem, der den Körper in den Körper eingreift, natürlich einen Aggressor, einen Angreifer geben muss. Zu jeder Manipulation gehört ein Manipulator. Und auch das kann man nachzeichnen, und zwar ziemlich gut nachzeichnen, glaube ich. Wichtig ist aber, dass der Körper immer noch, und das bitte ich Sie nicht zu vergessen, bei all den Spielen, die gespielt werden, der Einsatz dieses Spiels bleibt. Und ich glaube, das ist einfach ein Faktum Brutum, an dem wir nicht vorbeikommen. Oder das wir nicht übersehen sollten. Und das ist vielleicht eine andere Perspektive auf viele andere Perspektive, zum Beispiel auch in Bezug auf die Rekonstruktion von Interkulturalität, Intrakulturalität, Strukturierung und Verstehensprozessen, ja nicht nur interlingual, sondern auch intralingual, das heißt innerhalb der eigenen Muttersprache und so weiter, da muss man ja noch sehr viel stärker differenzieren, glaube ich, insgesamt, als wir es bisher überhaupt haben tun können, diese Prozesse zu rekonstruieren. In meinem zweiten Teil habe ich versucht, an zwei literarischen Beispielen, die mir besonders interessant erscheinen, mal zu zeigen, wie man gleichsam Körperpolitik auf der Ebene der Literatur und Körper als Einsatz sehen kann. Das eine ist der von mir hochgeschätzte Autor Michael Röss, ein deutscher Schriftsteller, der zahlreiche Bücher zwischen Filmen vorgelegt hat, eine ethnologische Ausbildung hat und selbst die Erfahrungsberichte, die er schreibt, etwa über seine Mississippi-Reise in den Süden der USA, etwa nach in den Jemen zu den Stämmen, etwa nach Marokko in das Atlasgebirge, selber persönlich unter Einsatz seines Leibes, und das will einiges heißen, unternommen hat. Sozusagen sein Leib war dort Einsatz für den Diskurs, den er darüber geführt hat. Man muss dazu sagen, dass der Michael Riss versucht, symbolische Ordnung und kulturelle Ordnung und leibliche Geschehnisse aufeinander derart zu beziehen, dass er zum Beispiel, als er in das Innere des Jemen zu den Stämmen, an sich ist es verboten, nicht lang für westliche Reisenden. Man wird schnell entführt, man kann auch schnell verschwinden dort und so weiter. Also der Körper kann einfach abhanden kommen, dann ist eben der Einsatz verspielt, unwiederbringlich, der Kommunikation. Er ist dahin gefahren, beschreibt es auch sehr ausführlich, sehr schwierig alles sein Körper hat sehr gelitten darunter, er hatte Durchfall und so weiter, die Unbequemlichkeit mal ganz beiseite gelassen, um dort Shakespeares Macbeth mit einheimischen Stammeskriegern aufzuführen, um gleichsam ein bisschen zu gucken, wie fühlt sich Macbeth in so einer Gesellschaft in den Bergen des inneren, staatenlosen, tribalistischen Jemen an. Oder seine Reise in das Innere Marokkos war halt eine Inszenierung der Orestie. Und ähnliche Dinge. Oder sein großer Roman über das leere Viertel führt in die arabische Wüste in historischer Verkleidung, um das Spiel in der arabischen Kultur zu erkunden. Er fungiert aber, beziehungsweise rekonstruiert dies als einen historischen Reisebericht eines Forschers aus dem 18. Jahrhundert, der die mosaischen Tafeln sucht oder andere Inschriften aus der Frühzeit der Menschheit sucht, um zur Ursprache vorzudringen und damit die ursprüngliche Relevation des ursprünglichen Schriftsinns zu erkunden. Dies sind die Folien eben für Reflexionen von Michael Röss über die Möglichkeit der interkulturellen Kompetenz und der interkulturellen Verständigung, die ja nur nochmal eine Verschärfung eigentlich überhaupt des Übersetzungs-Verstehensproblems darstellt, die auch eine gewisse Aktualität hat, denke ich mir, und die vor allen Dingen von ihm, und das fand ich, wenn es auch literarische Texte sind, was ich nicht unterschätzen möchte, aber doch einen Wink geben können zu einer Drehung der Perspektive hin zu dieser Idee, dass der Körper eigentlich das Medium sein kann, auf dem sich sozusagen Übersetzen abspielen oder interkulturelle Begegnung abspielen kann. Nicht, dass der Körper der authentische oder der Träger der authentischen Kommunikation wird, also sozusagen der Stifter jener ursprünglichen Ordnung, des Maßstabes, an dem wir alle anderen Maße abtragen können, sozusagen das Tertium Comparationis, oder die im 19. Jahrhundert so verzweifelt gesuchte biblische Ursprache, die Sprache des Paradieses, die ja in der deutschen philologischen Tradition schon gesucht wird. Man hat Sanskrit studiert ohne Ende, um dem näher zu kommen. Man hat Expeditionen ausgerüstet, man hat immer gefragt, mit welchen Worten wurden die Dinge eigentlich ursprünglich getauft? Bis zu Walter Benjamin und später haben wir ja noch diese Ideen, die in der jüdischen Tradition natürlich eine besonders große Rolle wiederum spielen. Darum geht es am Ende nicht, obwohl immer so getan wird, es könnte es auch darum gehen, aber man stellt schnell fest, es sind eigentlich Codes und symbolische Ordnung, die da verhandelt werden. Und die Zitate, die ich rausgesucht habe von diesen Autoren, sollen insbesondere Yitzhak, also es geht da um das Sohn des Opfers Isaak, aus Michael Röss Buch Yitzhak, sollen ein wenig klar machen, wie hier sozusagen der Einsatz des Körpers in der Konstitution von Korporalität, Verstehen, Übersetzen göttlicher Gebote, Interpretation und so weiter, wie hier der Einsatz gedacht wird. Und das schien mir ein besonders schönes Beispiel zu sein. Sie finden das in der Fußnote 1. Da geht es halt um die Beschneidung dann als im Grunde genommen zurückgenommene Figur, wo nicht der gesamte Mensch geopfert wird, sondern nur die männliche Vorhaut zur Stiftung des Sohnes dargebracht werden muss, um diesen Bund neu zu symbolisieren. Das brachte mich auf die zweite Idee, die für mich wichtig wurde, nämlich auf die Haut. Die Vorhaut, die da geopfert wird, ist ja eine Inzision, Zirkumzision, eine Markierung am Körper, die gleichsam der Sitz einer symbolischen Ordnung und eines ganzen Kosmos werden kann. Das heißt sozusagen, auf der Haut kann das abgetragen werden. Deshalb finde ich, spielt die Haut eine ganz besondere Rolle, weil sie das Organ des Körpers ist, das erstens das größte ist und zweitens gleichsam die Membran zwischen dem Innen, zwischen dem korporal kodierten Ich und auch symbolisch kodierten Ich und zugleich der Welt und dem Tod. Diese ganzen Todesfigurationen kann man vor allen Dingen als Techniken der Bearbeitung der Haut ethnologisch, aber auch in vielen Praktiken, wenn man die Indianerstämme insbesondere und andere Phänomene natürlich in extenso nachweisen. Und phänomenologisch gesehen ist gleichsam die Haut ja, finde ich, das spannendste Organ, weil sie die Bühne ist, auf der sich gleichsam das Soziale und das Individuelle, das Leibliche und das Metaphysische, das Transzendentale und so begegnen können. Es stellt gleichsam den Schauplatz bereit. Die Bearbeitung der Haut ist also auch bei den meisten Völkern der Welt eben daher die Fläche, wo gleichsam all diese großen Themen eingetragen werden. Und auch vor allen Dingen die Übersetzung, die Anleitung, die Manuale zu den Übersetzungen eingetragen werden. Das heißt also, es muss nicht immer die Haut selbst sein, es kann natürlich auch die zweite Pelle sein, nämlich die Kleidung zum Beispiel. Bei den Schotten ist es halt häufig die Kleidung. Da verweist eben die Struktur des Stoffes des Kilts, Zugehörigkeit zum Stamm und damit auch zu einem bestimmten Habitus und so weiter und so weiter. Also das können Sie an vielen Beispielen ja belegen. Aber bei vielen Völkern ist es die Haut natürlich selbst. Also der Schneidungsritus der Juden und der Araber ist vielleicht jetzt nur mal ein Pars pro Toto, um das anzudeuten, was ich meine. Bei den Indianern ist es zum Teil das Skalpieren, ist auch so eine Markierung, das Tätowieren ja ohnehin, das Amputieren, also sie können alles mögliche. Es gibt ganz, ganz viele Praktiken, die man sich im Internet alle, wenn man Lust darauf hat, sich entsprechend dann auch zu Gemüte führen kann. Und die ja auch in den Ethnologien beschrieben werden. Michael Röss hat auch ein schönes Buch darüber geschrieben, der Fluch der Kuh der Berdachi, wo es exakt um dieses Thema geht. Haut ist zugleich natürlich auch die Markierung der Abwehr. Es ist auch ein Indikator, es ist das soziale Organ, also sans phrase würde ich fast sagen. Auch Wilhelm Flusser hat in einem bisher noch unveröffentlichten Manuskript über die Haut in ähnliche Richtung geschrieben, dass er sagt, er habe den starken Eindruck, das ist so ein Manuskript etwa frühen 70er Jahren, würde ich sagen, es ist nicht ganz einfach zu datieren, dass die Haut die Fläche ist, auf der sich überhaupt alles ereignet. Also das ist eben Flusser. Alles, da muss schon gleich alles sein. Aber er hat einen Hautatlas von Jacobi, dermatologischen Atlas, und versucht also jetzt sozusagen aus seiner Sicht nochmal einen neuen phänomenologischen Atlas zu erstellen über die Haut. Und ich kann das gerne ausleihen, das ist ja auch zugänglich aus dem Archiv. Bestätigt mich, ich habe es erst spät gefunden, jetzt vor ein paar Tagen, bestätigt mich in manchen meiner Vermutungen. Natürlich ist die Haut auch das Organ gleichsam, wo sich das Innere nach außen kehrt und wo sich gleichsam das Außen wiederum nach innen kehrt. Das ist also jede Membran, die also nicht nur semipermeabel ist, sondern wirklich in jeder Richtung permeabel ist und an der sich vieles zeigen lässt. Gerade aus diesem Grunde, weil sie eben diese Schaltstelle ist. Nur halt ist es so, dass man die Haut klassischerweise in den Wissenschaften natürlich als eine Fläche beschreibt. Und ich würde den Begriff der Membran, würde ich eigentlich schon fast jetzt in einer fast karlauerhaften Anlehnung an die moderne Quantenphysik nicht als Membran, sondern als Bran bezeichnen. Wir wissen vielleicht, in der Stringtheorie gibt es diese Auffassung, dass die Strings nicht nur an einer gleichen Schicht oder einem Handtuch, sagen manche dazu, befestigt ist. Das ist sozusagen eine Schicht, an das Ende des Strings befestigt ist. Sondern es gibt, man weiß nicht genau, wie viele, 4, 6, 11, 22, jeden hängt ein bisschen ab vom Blutdruck des jeweiligen Stringtheoretikers, gibt es Branen, die gleichsam Wirklichkeiten für uns konstituieren. Und die Theorie ist, unsere Welt hängt an 4 Branen. Das sind 3 Raumbranen und eine Zeitbrane. Und das gibt uns den Eindruck, als würden wir in einer vierdimensionalen Welt leben. Es gibt jetzt neue Theorien, wo angenommen wird, dass es eine vierte Raumdimension gibt, sodass wir in einer fünfbranigen Welt dann leben. Aber Ed Wilson und andere Stringtheoretiker sagen, wir leben in einer 19- bis 21-branigen Welt. Und solche Phänomene wie der Urknall oder so werden darauf zurückgeführt, dass verschiedene Brane aneinander stoßen. Nicht? Und das hat zum Beispiel dann unsere Strings auf die 4 Branen, die wir bisher annehmen, verklebt. Deshalb kommen sie nicht weiter. Es gibt auch Strings, die schwingen über 10, 12 Branen. Deshalb können wir sie schwer hier lokalisieren. Man kann es nur mathematisch erschließen. Aber das machen wir mit einer eigenen Sache. Aber so ähnlich stelle ich mir eigentlich auch eine Reflexion über den Körper vor, die also versucht, verschiedene Ebenen zu unterscheiden, verschiedene Codes zu konstituieren und Flächen damit zu begründen, der man gleichsam Korporalität und die Funktionsweise von Körperlichkeit abtragen kann, aber auch verbinden kann. Also der Stellarkörper könnte dann also noch eine Bran haben, die vielleicht uns hier im Abendland nicht leicht zugänglich verwirrt oder so. Ne? Aber warum nicht? Ne? Das sagt jetzt nicht, sondern dass es ein besserer, tollerer Körper ist oder transhuman oder so etwas ist, sondern heißt nur, dass sozusagen dieses metabolische, dieses Geflecht, will ich eher sagen, diese Textur in diesem Begriff des Körpers einspannt, anders gestrickt ist. Ne? Auch der Körper des Anti-Ödipus, ne, der ja also nach Begehrensstrukturen organisiert wird, hat gleichsam eine andere Branstruktur als meinetwegen der Körper, der am Fließband sitzt. Obwohl manche dieser begehrens- und libidinösen maschinenartigen Strukturen natürlich auch sozusagen mit diesen Begehrensstrukturen wiederum verklebt sind. Das schließt sich ja nicht aus. Aber ich glaube, so macht es Sinn, oder ist es durchaus sinnvoll, oder könnte es sinnvoll sein, vielleicht ist es ja nur mal eine private Spinnerei, könnte es sinnvoll sein, gleichsam einen anderen, differenten Begriff des Körpers zu gewinnen, der erheblich multipler ist als das, was wir in unserer abendländischen Tradition daraus gemacht haben. Also mein Bedenken zum Beispiel ist, wenn ich lese, bei Descartes, dass der Körper ein res extensa sei, dann kann ich nur sagen, wie armselig. So kann es nicht sein, stimmt nicht, das kann nicht stimmen. Das ist eine Konstruktion. Das ist so, als würden wir so in zwei Dimensionen aufhalten wollen und kennten die dritte Dimension nicht. Wie es in Eduards Traum von so nett beschrieben wird, ne? Den ich Ihnen sehr empfehlen kann, das kleine Stück Literatur. Allerdings ist es natürlich sehr wohl möglich, sich auf die alten Körperkonzepte zu verlassen und an ihnen festzuhalten. Ich empfehle das auch in vielerlei Richtung. Ich empfehle es zum Beispiel im Rechtssystem. Ne? Also das sollte einen anderen Griff des Körpers haben, finde ich. Also die Rückkehr der Folter in die Justizpraxis zum Beispiel finde ich nicht tolerabel. Darum geht es auch nicht. Aber es geht darum, dass also gleichsam unsere Körper nicht prinzipiell auf solche Formen der Korporalität reduziert werden sollen. Dann werden sie in der Tat auf eine ganz wenige Dimensionalität dieses Körpers festgelegt, die ich die Nullbran im Extrem nennen würde, und das ist der Tod. Der Tod ist gleichsam sozusagen, dass der Körper von einem Bran in seiner leiblichen Existenz reißt. Und dann das Spannungsfeld in sich zusammen und die Springen aufhören zu vibrieren, sondern es sind dann einfach Versteifungen, die dann wieder in Biomasse sich am Ende zurückführen und nur noch als Code weiter existieren werden. Also zum Beispiel die Betrachtung des Grabsteins durch die Nachkommen oder durch die Sonntagnachmittags Friedhofsspaziergänger. Die sagen, ach, da liegt der Cross. Oder der arme Yorick. Poor Yorick. Genau, das ist dann die Reduktion, die vorgenommen wird. Ein Beispiel für eine Betrachtung, die ich gleichsam als einen Rückfall empfinde. Im Vergleich zu Michael Rösk ist das viel gelobte Buch von Lea Trojanow, was neulich veröffentlicht wurde mit dem schönen Titel Der Weltensand. Trojanow wird gefeiert als der große deutsche Schriftsteller der Interkulturalität, der multiperspektivischen Beschreibung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch kennt. Gelesen hat. Er hat auch etliche Preise eingesagt, hat 1 Million Exemplare mittlerweile verkauft. Ich habe ein bisschen gescannt, 2 Seiten, die ich relevant fand von ihm aus dem Weltensammler. Es geht fast am Schluss des Buches, es geht um eine Afrika-Expedition, also ganz kurz, es geht um einen englischen Versicherungsangestellten, der nach Indien geht, nach Arabien geht, eine Hatsch mitmacht. Das hat übrigens das beruht auf einem historischen Original, also es gibt Vorbild dafür. Und der dann schließlich im Inneren Afrikas den Viktoriasee mitentdeckt. Und auf der Rückreise, da ist er schon gealtert und so weiter, und er denkt auch viel nach, interkulturell, das wird alles sehr schön beschrieben, trifft er dann auf einen Stamm, der körperlich, insbesondere sozusagen dermatologisch, besonders entstellt ist. Und wenn man die Beschreibung dieser Entstellung liest, dieser Monstrositäten liest, erkennt man ganz genau, dass es ein sehr reduzierter Blick auf das Phänomen ist. Ich brauche es nicht vorzulesen, wir haben es ja vorhin. Und das fand ich ganz typisch für sozusagen einen ganz reduzierten, kodierenden, auf wenige Dimensionen zusammenschnurrenden Blick, der uns die eigentlichen Dimensionen dessen, was da an Verständigung und an Verstehen möglich wäre, meines Erachtens verfehlt und wieder zurücknimmt. Das ist ein Rückfall hinter Rös. Das Gegenbeispiel ist der Michael Rös selbst. Und zwar möchte ich da 2 Bücher anführen. Das eine ist, das habe ich Ihnen auch vom Inhaltsverzeichnis hier gescannt. Das ist die Haut des Südens, Macula, Papula, Fima, Cicatrix und Atrophia. Das sind Hautkrankheiten. Also Hautausschläge, Pusteln, Ekzeme, sozusagen Ausbuchtungen der Haut, Risse in der Haut. Risse. Und die stehen jeweils für die Beschreibung von Erlebnissen, die er über den amerikanischen Rassismus hat. In den gelebten, alltäglichen, aber auch in der Literatur, das frühen von Mark Twain, Faulkner und anderen zelebrierten, explizit impliziert zelebrierten Rassismus, der sich natürlich wiederum an der Haut abträgt. So wie die Deutschen ein bisschen überlegt haben, mit wie viel Prozent Blut man Jude wird, so wurde eben zum Beispiel kodifiziert in den USA, mit wie viel Prozent schwarzen Vorfahren man schwarzer wird. Auch zum Beispiel, wenn die Haut weiß oder relativ weiß war, war man trotzdem schwarz. Das war ein kulturelles Beschreibung, aber trotzdem zumeist an der Haut sichtbar. Diese Haut wird sozusagen auf dem symbolischen Markt getragen. Und Michael Röss reagiert in seinem Roman, er lässt den Erzähler reagieren, in seinem Roman eben mit den diversen Formen der sich verstärkenden, sich ausprägenden und sozusagen auf dem dermatologischen Atlas mustergültig abzutragenden Hautkrankheiten. Das heißt, auch sein Körper, seine Haut reagiert auf die kulturelle Zumutung, die er erleben muss. Das einzige Gegenbeispiel, was er eigentlich positiv formuliert, ist eben diese berühmte Gestalt des Indianers aus Moby Dick, Kipek, glaube ich, wird er ausgesprochen. Quikek, ich weiß nicht ganz genau, der eben über und über tätowiert ist und ja sehr abstoßend zunächst wirkt. Man kennt ja die Szene, dass ihm im Reisenden da das Bett zugewiesen wird in dem Gasthof, wo kein Platz eigentlich mehr ist, und er findet also doch noch einen Platz in der Herberge, muss aber das Bett teilen mit jenem Indianer, und ihn rührt fast der Schlag, als er ihn das erste Mal sieht, wie er mit seinem Beil da ankommt und über und über tätowiert, also markiert ist auf der Haut. Ne? Und dann aber inszeniert Melville das ganz paradoxerweise, um den Leser vielleicht auch wirklich herauszufordern, deshalb paradox oder provokativ inszenierte er das als Hochzeit. Die legen sich dann ins Bett, und es gibt auch die Metaphorologie der Hochzeit, vielleicht war es auch sogar eine schwule Hochzeit. Sozusagen der Einsatz des Körpers, der hier gleichsam das Verstehen, der Schauplatz und der Einsatz des Verstehens und des Sich-Verstehens und der Kommunikation wird. Und das ist in der Tat also diese Berührung der Körper, die natürlich fragil ist, transitorisch ist, nicht nachhaltig ist, komplex ist, aber auch reduziert werden kann. Versprechen ist, dass es nicht eingelöst werden muss. Also alles das, was wir eigentlich in der Übersetzungsproblematik uns zumuten müssen. Nicht? Also die gebrochenen Versprechen, die völlig illusionären Vorstellungen, die binären Kodierungen, die wir nicht durchhalten können, die Bündel, die uns durch die Hand flutschen und nicht zu halten sind. Die Frage, was ist eine angemessene Übersetzung, wie viele Übersetzungen gibt es, gibt es eine Ursprache und so weiter. All diese Themen werden diskutiert, aber sie werden so diskutiert, dass sie nicht beantwortet werden müssen, sondern nur dargestellt werden können. Und das Darstellungsmedium scheint mir zu sein, am Ende, insofern bei dem Griff des Einsatzes, und das soll nur noch ein Satz dann werden, scheint mir die Haut zu sein. Und daher diese Idee, einfach über die Heute von morgen, nicht die Heute von heute, sondern die Heute von morgen zu sprechen und da eine Idee einfach nur mal zu entfalten. Mir soll es nicht sein. Vielen Dank.